NDR Info. Redezeit.
(0800) 441 777, das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Bohrmann. Wir reden über einen Mann. Seit dem Wochenende wird er der 100%-Mann genannt. Er bekam alle Stimmen auf dem Sonderparteitag der SPD. Sie ahnen es, wir reden über Martin Schulz. Alles zurzeit ist groß in der SPD. Die Begeisterung, die Hoffnung, die Zuversicht, der Jubel. Wo Martin Schulz auftritt, da wird gefeiert, da wird laut gejubelt. Wir fragen, verstellt dieser Schulz-Jubel womöglich den Blick auf das Eigentliche, nämlich den Blick auf die Politik und auf die Partei? Lassen Sie uns heute Abend mal über drei Perspektiven reden. Die erste Perspektive ist Martin Schulz als Person. Wie stellt er sich dar? Marketingmäßig formuliert, wie verkauft er sich? Und die Politik des Martin Schulz, was wissen wir eigentlich, wofür steht er, was will er? Und das dritte P ist die Partei und Martin Schulz. Welche Erwartungen hat die SPD? Ist er der Heilsbringer, ja der Retter der Partei? Darüber wollen wir reden und ich bin sicher, Martin Schulz, ob Person, ob Politik oder die Partei, Sie haben dazu auch Ihre Gedanken. 0800 441 777.
Der ist ja gerade mit 100% gewählt worden in der SPD.
Vielleicht durch diese Europageschichte und vielleicht dadurch, dass er ganz anders ist als die übrigen Typen. Aber ich meine, das ist ja nur aus drauf.
Er hat eine recht sympathische Art, die die Leute mitnimmt und da abholt, wo sie von den anderen Parteien oder Personen wohl enttäuscht gewesen sind.
Wenn man ziemlich tief gefallen ist, dann ist jeder willkommen, der Hoffnung gibt.
Die Umfragewerte stärken ihn natürlich. Er hat eine Chance, vielleicht zu gewinnen. Und deshalb ist natürlich die Parteibasis dann auch dahinter.
Das ist jetzt der Messias für die SPD. Vielleicht wirkt er sehr volksnah.
Nur das Gegenteil zu dem ganzen Rechtsruck, den wir momentan sehen.
Er wollte auch Hartz IV Verbesserungen machen. Wenn er das macht, wäre schon gut, dass die Armut halt sinkt.
Aber die Gerechtigkeit durchzubringen gegen das Großkapital, wie will er das machen?
Das muss er erst mal zeigen und der Öffentlichkeit sagen, was er möchte.
In der Info die Redezeit, der 100%-Mann, wofür steht Martin Schulz? Kira Meyer sammelte erste Stimmen und wir reden heute Abend über Martin Schulz hinsichtlich seiner Person, hinsichtlich der Politik, die er verspricht und die er machen will, so viel wir wissen. Und natürlich Martin Schulz und die Partei, spricht die SPD. 0800 441 777 ist unsere Telefonnummer. Dr. Kai Hinz ist Kommunikations- und Politikwissenschaftler und ein wunderbares Fachgebiet. Er kümmert sich nämlich darum, wie ist das eigentlich in der Online-Welt, im Internet, wie treten da Politiker auf? Guten Abend, Herr Hinz.
Guten Abend, Herr Bohrmann.
Wenn Sie hören 100%, was verbirgt sich für Sie hinter dieser Zahl?
Nun ja, erstmal zeigt es, dass die SPD ganz geschlossen auftritt nach den letzten Jahren der Durststrecke, wo sie sich nicht sonderlich behaupten konnte, nach dem Parteivorsitzenden Gabriel, der es nicht geschafft hat, der SPD wieder diesen Anstrich sozialer Gerechtigkeit und des gesellschaftlichen Zusammenhalts zu geben. Und mit diesem personenzentrierten Vorwahlkampf, den wir jetzt erleben mit Martin Schulz, sehen wir schon auch, dass die nächsten Monate sehr auf die Person Martin Schulz zugeschnitten sein werden. Und die Inhalte tatsächlich, wie er auch häufig vorgeworfen wird, erst sekundär kommen.
Gut, wir reden mal darüber, wenn Sie sagen, auf die Person zugeschnitten, was das eigentlich genau heißt, wie diese Person denn zugeschnitten wird. Darüber reden wir später. Zweiter im Bunde heute Abend ist Dr. Carsten Kruschmieder. Er ist Politologe an der Politischen Uni in Berlin, an der FU in Berlin. Guten Abend, Herr Kruschmieder.
Guten Abend.
Herr Kruschmieder, was denken Sie, wenn Sie hören, da bekommt einer 100%?
Also es zeigt auf jeden Fall erstens natürlich, dass die SPD weiß, es ist Wahlkampf und wir müssen irgendwie geschlossen auftreten. Wir wollen geschlossen auftreten. Aber es zeigt natürlich auch ganz richtig, dass tatsächlich die SPD gerade sehr stark ihre Hoffnungen und vielleicht auch ihre Wünsche in Martin Schulz projiziert und sagt, irgendwie der kann es jetzt schaffen und der ist unser Hoffnungsträger. Und das hat natürlich ein bisschen was Irrationales, aber andererseits ist es eben auch sozusagen spiegelt es die Stimmung in der Partei wieder nach den vielen Jahren, die jetzt die Partei vielleicht gar nicht inhaltlich so schlecht, auch in der Bundesregierung gar nicht so schlecht abgeschnitten hat oder irgendwie Sachen durchgebracht hat, aber eben immer nicht rausgekommen ist aus diesem 20-23%-Tal, wie man es genannt hat. Und da ist jetzt einfach die Begeisterung so riesengroß, dass die ganze Kritik, die es ja auch irgendwie an Martin Schulz gibt und die auch innerhalb der Partei ist, vielleicht gibt und wiedergeben wird, dass die im Moment einfach vergessen ist.
Jörg Seißelberg ist unser Korrespondent im Hauptstadtstudio. Herr Seißelberg, Sie waren auf diesem Sonderparteitag, haben diese 100%-Arie mitbekommen. Wie haben Sie das erlebt, als es hieß 100%?
Ja, ich muss gestehen, ich war in der Tat überrascht, im ersten Moment sprachlos, vor allen Dingen ein beeindruckendes Ergebnis, wenn man diese Partei halt ein bisschen verfolgt hat in den letzten Jahren, die immer gehadert, in den letzten Jahrzehnten immer gehadert hat mit ihrem Führungspersonal, dass die immer zerstritten war und dass dort dann halt 605 Personen sitzen auf diesem Parteitag und alle im Geheimvotum für Martin Schulz ihre Stimme geben, das ist in der Tat außergewöhnlich, das ist außergewöhnlich vor allen Dingen für die SPD und ich bin da ein bisschen bei Herrn Dr. Koschmider, das ist ein bisschen damit zu erklären, dass es eine große Lust aufs Gewinnen wieder gibt in der SPD, nach den Jahren des Leidens, die man hinter sich hat, spürt man jetzt so einen Zipfel des Erfolges wieder und den will man nicht aus der Hand geben.
Herr Koschmider, Sie sind der Politologe in der Runde. Gab es sowas schon mal, 100% in irgendeiner Wahl?
Also wenn es um eine Personenwahl auf Bundesebene geht, kann ich mich zumindest auch nicht daran erinnern oder kenne keinen Fall. Ich kann es jetzt nicht für alle, für alle Bundesländer sagen und auf kommunaler Ebene mag es sowas, ist es sozusagen eher wahrscheinlich, aber auf diesem Niveau gab es tatsächlich noch nicht in der Bundesrepublik.
Wir reden heute Abend über den 100%-Mann, nämlich wofür steht Martin Schulz? 0800 441777 ist unsere Telefonnummer und ich bin sicher, Sie haben eine Meinung, eine Haltung zu Martin Schulz. Manfred Franz hat eine aus Schwerin. Guten Abend, Herr Franz.
Guten Abend. Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit Martin Schulz bisher. Natürlich kann man ist das ein Vertrauensvorschuss. Ich hatte nach Schröder mir geschworen, nie wieder Sozialdemokraten zu wählen, obwohl ich immer eigentlich auf der Seite stand. Aber bis jetzt, und ich verstehe auch die 100%, geärgert habe ich mich über die Vergleiche mit Nordkorea. Das ist eine Beleidigung gegen Menschen, die unter einem totalitären Regime leben, diese Vergleiche. Also das sollte man unterlassen.
Gut, machen wir eine Klammer drum. Heißt das, Herr Franz, dass Martin Schulz Sie zurückgeholt hat zur SPD?
Das ist ein Vertrauensvorschuss, den ich gebe und ich denke, den hat er verdient. Also bisher hat er meiner Ansicht nach noch nichts falsch gemacht.
Hat er denn schon Gelegenheit gehabt, was falsch zu machen?
Oh ja, natürlich kann man eine Menge falsch machen, wenn man sich einen Politiker sich anguckt. Und er hat es auch gegen, sagen wir, Frau Merkel nun nicht unbedingt leicht, denn ich hätte sonst wahrscheinlich Frau Merkel gewählt oder wäre überhaupt nicht gegangen, obwohl ich mir das vor Jahren gar nicht hätte vorstellen können, dass ich mal nicht zur Wahl gehe.
Herr Franz, interessant ist doch, dass Sie die Person Schulz gut finden. Können Sie dann auch sagen, mit welchem Inhalt Sie das verbinden? Mit welchem politischen Inhalt?
Ja, im Grunde alles, was er bisher gesagt hat. Natürlich können Sie jetzt sagen, das war noch nicht konkret genug und noch nicht ausgearbeitet genug. Da finde ich aber die Bemerkung von Schulz, sagte, das wollen wir erstmal in der Partei besprechen, richtig, denn er steht ja für eine Partei und nicht für sich allein als Person.
Mhm. Herr Franz, Sie können jetzt eine Brücke bauen für die Moderation, wenn wir wollen über die Person reden, Martin Schulz. Was finden Sie an ihm sympathisch?
Dass eigentlich alles glaubhaft wird, was er sagt. Und was mir auch gefällt, ist, dass es ein Mann ist, der auch mal abgestürzt ist und der sich nicht hat unterkriegen lassen. Mhm. Und er ist eigentlich als Person glaubwürdig für mich.
Gut, das ist ein schönes Stichwort. Ich danke Ihnen, Herr Franz. Herr Hinz, Sie sind der Kommunikations- und Politikwissenschaftler in der Runde. Wie ist das mit der Glaubhaftigkeit von Martin Schulz?
Herr Schulz fiel ja schon eigentlich im EU-Parlament durch sehr klare Aussagen auf. Ob das die Dispute waren mit Berlusconi, ob das auch der Rausschmiss eines rechtsextremen griechischen Abgeordneten war, er schafft damit klare Aussagen und wirkt dadurch bei vielen auch glaubwürdig. Und auch durch die immer fortwährende Betonung, dass er aus der Provinz kommt, dass er aus Würselen kommt, durch den offenen Umgang, wie Herr Franz gerade gesagt hat, mit seiner früheren Alkoholsucht und auch durch ihn selbst als Zeichen, dass man ohne Abitur aufsteigen kann, schafft er eine gewisse Nähe zu vielen Menschen. Und das ist was, was, ja, wie wir auch an den Umfragen ja sehen, sehr gut ankommt.
Herr Koschmider, ist das schlau, als SPD-Spitzenkandidat, das hat ja Schröder auch gemacht, zu sagen, ich komme von unten, ich habe mich hochgearbeitet?
Ich denke auf jeden Fall, erstens, weil es eben dieses Aufstiegsversprechen der Sozialdemokraten betont. Also es war sozusagen immer ein Credo der Sozialdemokraten, dass man nicht unten bleiben muss, also dass man es schaffen kann durch eigene Leistung, wenn der Staat einem hilft, wenn irgendwie die Gesellschaft die richtigen Rahmenbedingungen schafft, dann kann man es selber auch schaffen. Und das Zweite ist, dass ja im Moment oder zunehmend auch Menschen das Gefühl haben, die Politiker verstehen mich gar nicht mehr und es gibt ja, also sprechen nicht mehr meine Sprache, kennen mein Lebensumfeld nicht mehr. Und es gibt da ja auch empirisch sehen wir, dass beispielsweise in allen Parteien zunehmend so Mittelschichtsakademikerinnen irgendwie stärker werden, also prozentual mehr in der Partei sind und dass, weiß nicht, zum Beispiel Arbeiterinnen, untere soziale Gruppen irgendwie weniger vertreten sind. Und also die Leute haben sozusagen berechtigt auch das Gefühl, dass sie weniger repräsentiert sind, wenn sie von unten kommen. Und da ist es sozusagen sehr klug, dass er sagt, seht, ich bin einer von euch. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Meine Eltern irgendwie, ich im Viertel, wo ich gelebt habe, also ich kenne das.
Man könnte auch sagen, das ist durchschaubar.
Aber es stimmt ja. Also er erfindet es ja nicht und wir können durchschauen, dass es eine Lügengeschichte ist, sondern es stimmt. Und natürlich kann man sagen, gut, die letzten Jahre war er irgendwie im Europaparlament und hat eine herausgehobene Position gehabt und ist durch die Welt gereist. Aber der Punkt ist sozusagen, dass er glaubwürdig vertreten kann, also das hat ja Herr Franz auch gesagt, Glaubwürdigkeit, also dass er glaubwürdig vertreten kann. Ich kenne mich in diesem Milieu aus, ich spreche die Sprache dieses Milieus, ich weiß noch, wie das ist und sowas verlernt und vergisst man ja im besten Fall auch nicht.
Jörg Seisselberg, Sie haben das ja sozusagen leibhaftig erlebt. Inwieweit würden Sie sagen, dass Martin Schulz, was das angeht, mit einer Strategie von seinen Beratern ausgestattet wurde, im Sinne von, du kommst von unten, der eine hat gesagt, ich will hier rein, das war Schröder, und du sagst, ich will Kanzler werden. Das ist eine Vermutung, aber haben Sie solche Vermutungen, dass es auch eine Strategie sein könnte?
Ich denke, es steckt eine Strategie dahinter, die sicherlich klug ist. Er hat allerdings diese Botschaft, diese Positionierung von sich selber vorgenommen, zu Zeiten schon, als er auch noch überhaupt nicht als Kanzlerkandidat im Gespräch war. Interessant finde ich in der Tat, wie er mit seinen Schwächen umgegangen ist. Und das ist in seinem Team, denke ich, sehr genau diskutiert worden in den Wochen, bevor es bekannt gegeben wurde, weil wir in Berlin immer gesagt haben, was spricht für Gabriel, was spricht für Scholz, was für Schulz. Und bei Schulz war immer die Frage, wie wird es in der Öffentlichkeit sein mit seiner Alkoholvergangenheit, wie wird es sein auch mit der Tatsache, dass er halt kein Abitur hat, und es hat alle schon überrascht, mit welcher Werf er da in die Offensivverteidigung gegangen ist, und das hat sich ausgezahlt. Also dieses Problem hat er selber angesprochen und damit sehr, sehr schnell abgeräumt im Wahlkampf, ist mein Eindruck.
Sie hören die Redezeit auf NDR Info und Sie hören es, wir reden über Martin Schulz und Sie haben die Gelegenheit mitzureden, 08000 441 777. Werner Breyer aus Goslar. Guten Abend, Herr Breyer.
Ja, guten Abend, Herr Bormann und in die Runde. Ja, Sie fragen, wofür Herr Schulz steht. Wenn man die Berichterstattung der letzten Monate sieht, steht Herr Schulz offenbar für dieselbe Politik wie Herr Gabriel. Es wurde immer wieder von der Freundschaft der beiden und von ihrer politischen Übereinstimmung berichtet. Ja, das sagt auch die SPD-Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen. Der Unterschied zwischen den beiden besteht also offenbar darin, das haben Sie ja jetzt auch gerade ausführlich besprochen, dass Herr Schulz viel sympathischer rüberkommt als Herr Gabriel. Mhm. Ja, also diesen Stimmungsumschwung zugunsten der SPD haben also offenbar nicht politische Inhalte, sondern Sympathiepunkte gebracht. Meine Frage dazu ist, was das über die Demokratie aussagt, beziehungsweise ja, was dies für die Demokratie bedeutet, wenn Sympathie wichtiger ist als politische Inhalte. und die Zustimmung zu einer Partei um sage und schreibe 50% anhebt?
Das ist eine wunderbare Frage, Herr Breyer. Und ich denke, unser Politologe, Herr Koschmider, hat darauf eine Antwort. Was sagen Sie dazu, Herr Koschmider?
Ich würde erstmal die Prämisse von Herrn Breyer anzweifeln, dass es tatsächlich nur um Sympathie geht. Herr Franz hatte ja gerade das Wort Glaubwürdigkeit benutzt und ich finde, das ist schon ein wichtiger Unterschied. Also Martin Schulz ist den Leuten nicht einfach nur irgendwie sympathisch, also ist nicht irgendwie nur nett, sondern sie haben bei ihm das Gefühl, dass er glaubwürdig das, was er sagt, auch vertritt. Mhm. Und bei Sigmar Gabriel hatten die Leute ganz stark das Gefühl, ach, der sagt heute so und morgen so. Er galt irgendwie als sprunghaft oder er gilt immer noch irgendwie als sprunghaft, als unbeständig. Und es ist ja nicht so, dass nicht Gabriel auch teilweise irgendwie über stärkere, also über mehr soziale Gerechtigkeit gesprochen hat, dass er Vorschläge gemacht hat, da was er umsetzen will. Aber dann hat er eben irgendwie am nächsten Tag gleich wieder was anderes gesagt, hat die Sachen nicht bis zum Ende verfolgt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied, der sozusagen über nur Sympathie hinausgeht.
Herr Hinz, Herr Hinz, was sagen Sie zu der These von dem Hörer, Herr Breyer, der sagt, der nach der Demokratie fragt, wenn es darum geht, hier scheint es mehr um Sympathie zu gehen als um politische Inhalte. Hat Herr Breyer da recht oder ist das nur eine Wahrnehmung?
Ich denke, dass es natürlich um beides geht. Und es geht vor allem um die Frage, wie werden die Inhalte vermittelt und von wem werden die vermittelt und werden die auch glaubwürdig vermittelt. Der Vorteil von Schulz ist natürlich, dass er nicht Teil der Großen Koalition ist, die SPD eigentlich seit Jahren mehr oder weniger zerreibt. Er verbindet oder es wird bei ihm verbunden, die Person, die glaubwürdig rüberkommt, die auch direkt den Schulterschluss, jetzt auch wieder in den letzten Reden, den Schulterschluss mit den Gewerkschaften, mit der Arbeiterklasse sucht und der dieses zwar recht blumige Thema oder recht blumige Formulierung soziale Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt relativ klein runterbricht und auch dann die Themen anspricht. Also ich denke nicht, dass wir von Inhalten weggehen und nur Personen haben, aber dass wir damit Schulz auch eine Person haben, die innerhalb der SPD und innerhalb der potenziellen Wählerschaft diese Inhalte glaubwürdig vermitteln kann.
Jörg Seißelberg, ich habe zu Beginn der Sendung von dem Jubel innerhalb der SPD gesprochen. Was glauben Sie, was bejubeln die Genossen eigentlich? Bejubeln sie die Person oder bejubeln sie Inhalte?
Ja, sie bejubeln jetzt zum Teil auch die Tatsache, dass die SPD schlicht und einfach erfolgreich ist mit Martin Schulz. Nein, sie bejubeln und haben eine große Sympathie für Martin Schulz. Wenn man ihn erlebt auf Veranstaltungen, ist das in der Tat beeindruckend, wie er das Herz der SPD-Anhänger bewegt, auch indem er zurückgreift auf die Geschichte der SPD und dieses Thema soziale Gerechtigkeit einfach geschickt einpflegte dahingehend, dass er zwar sagt, also es ist ein Land hier, Deutschland, dem es im Moment so gut geht wie noch nie, aber auf der anderen Seite die Unterschiede zwischen Arm und Reich immer größer werden, also dieses Gefühl bedient, irgendwie kommen nicht alle mit in diesem Land, es gibt einige, die halt zurückbleiben, obwohl es uns so gut geht. Also die Tatsache, dass er auch in der Lage ist, wirklich so das Herz der Menschen, gerade der sozialdemokratischen Anhänger, zu bewegen, ist, denke ich, ein großer Teil seines Erfolgs.
Heiko Extra aus Hennstedt-Ulzburg. Guten Abend, Herr Extra.
Schönen guten Abend. Ja, Sie haben mir gerade so ein bisschen die Worte aus dem Mund genommen, weil die Agenda 2010, die ja das großer Faktor war bei diesem 20%-Fall der SPD, die wird dann mit Sicherheit nicht zurückdrehen wollen. Er wird sie korrigieren. Mhm. Und das ist auch dringend notwendig. Aber ich denke mal, viele werden nach der Wahl feststellen, wenn er es schaffen sollte. Ich wünsche es ihm, weil er ist jemand, der von außen kommt, der von Europa kommt, der von der Bundespolitik noch nicht so in die Mühlen gezogen wurde, in diese Lobbymühlen gezogen wurde und der einen relativ unverkrampften Blick auf Deutschland hat. Aber er wird mit Sicherheit nicht das Erfolgsrezept der vergangenen 10 Jahre komplett zurückdrehen. Und da werden mit Sicherheit nach der Wahl, auch wenn er es werden sollte, einige enttäuscht aufstöhnen und sagen, verdammt, darum habe ich ihn noch gar nicht gewählt.
Gut, das ist jetzt die Spekulation der Extra. Ich würde dir noch mal zu Beginn Ihres...
Das ist reine Spekulation.
Ja, klar. Bleiben wir mal bei dem Beginn Ihres Votums. Da ging es um die Agenda 2010. Wie hören Sie denn so einen Satz wie, wir haben da Fehler gemacht?
Das ist einer der ersten ehrlichen Sätze, die ich zu diesem Thema gehört habe in den vergangenen 10 Jahren. Und deswegen ist er mir auch persönlich sympathisch, weil Politiker sind Menschen. Menschen, wo Menschen sind, passieren Fehler. Und das ist eine Weisheit so alt wie die Menschheit selber. Und es gehört einfach Größe dazu, auch mal zuzugeben, zu sagen, stimmt, hier haben wir Mist gemacht, hier haben wir einen Fehler gemacht, den korrigieren wir. Und ich denke mal, dass das auch einer der großen Sympathiepunkte ist bei ihm. Ich hoffe nur, dass wir nicht denselben Fehler begehen wie bei Barack Obama. Der war auch ein sehr sympathischer Mann, aber er konnte, wie wir hinterher feststellen mussten, auch nicht über das Wasser
laufen. Gut, lassen wir mal die USA da, wo sie im Moment ist, und bleiben noch mal wieder bei Martin Schulz. Herr Hinz, Sie sind der Kommunikationswissenschaftler in der Runde. Der Satz, wir haben Fehler gemacht, ist das von der Kommunikation her ein geschickter Satz?
Ich denke schon. Schulz zeigt damit, dass die SPD sich auch selbst und ihre Handlungen der letzten Jahre reflektiert. Natürlich ist klar, das stimmt, was Herr Extra gesagt hat, es wird keine Abkehr von der oder keine völlige Abkehr von der Agenda 2010 geben. Aber er hat ja schon gezeigt, dass er an Stellschrauben drehen möchte, auch was die Verlängerung des Arbeitslosengeldes betrifft. Insofern ist es schon was, was da eine Rolle spielt. Und vor allem, was hier wichtig ist, dass er, wenn er das vermittelt, wenn er vermittelt, dass er Fehler gemacht hat, das auch ganz konkret auf Beispiele bezieht. Also er beschreibt ja schon oder betreibt ja schon relativ starkes Storytelling. Er bezieht seine Aussagen auf konkrete Fälle, also auch damit, womit die Menschen sich auseinandersetzen können oder was die Menschen verstehen können, weil sie selbst eventuell in dieser Situation sind, die er beschreibt, oder weil sie Leute kennen, die in der Situation sind.
Mhm. Der Satz, wir haben Fehler gemacht. Der zweite Satz ist dann, oder die Hoffnung, es wird irgendwie korrigiert. Jörg Seiselberg, ist das in der SPD eine Rolle rückwärts in die Vor-Schröder-Zeit?
Nein, das ist sie nicht, weil die Agenda 2010 nicht abgeräumt wird. In vielen Teilen ist sie einfach zu erfolgreich und hat ja letztendlich auch dazu beigetragen, den Sozialstaat, so wie wir haben, zu erhalten damals. Es gibt Korrekturen, die notwendig sind. Das ist in der SPD, wird das von vielen seit langem so gesehen. Diese Korrekturen nimmt Martin Schulz vor. Was sich aber so interessant und ja, politisch überzeugend finde, ist, dass klug finde, dass die SPD halt nicht die Diskussion rückwärts gewandt führt, sondern da sagt, das Ganze ist 13 Jahre her, dass wir das beschlossen haben. Lasst uns nach vorne schauen, was ist jetzt notwendig, nicht immer auf diesen Fetisch Agenda 2010 schauen. Eine Strategie, die bei Schulz in vielen anderen Dingen zu beobachten ist, dass er es schafft, Sachen, die für ihn tendenziell gefährlich sein könnten, sie so zu drehen, dass sie in eine positive Diskussion münden. Und bei der Agenda 2010, jetzt mit den Vorschlägen, über die man sicherlich im Detail diskutieren kann, versucht er genau das, und das halte ich für eine sehr kluge Strategie.
Herr Koschmider, ist die Agenda 2010 oder das Eingeständnis, wir haben Fehler gemacht, mit welcher Korrektur dann auch immer, ist das ein Wahlkampfthema?
Also man sollte natürlich nicht im Wahlkampf aufs Plakat schreiben, wir haben Fehler gemacht, Agenda 2010 korrigieren. Aber das Thema soziale Gerechtigkeit ist auf jeden Fall das für die SPD Entscheidende. Erstens liegt da ihre Kernkompetenz, und sie hat da in den letzten, also eben seit der Agenda 2010, sehr stark an Zustimmung verloren. Also die Leute haben der SPD nicht mehr zugetraut, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Das ist eben auch der Grund, weswegen die SPD in den letzten 10 Jahren irgendwie fast die Hälfte ihrer Wählerinnen verloren hat. Und wenn sie wieder eine Wahl gewinnen will oder wenn sie wieder weg will von den 20%, dann ist das der entscheidende Punkt, wo sie ansetzen muss. Mhm. Und ob sie das jetzt macht, indem sie sagt, gut, wir haben da Fehler gemacht, Das ist sicherlich wichtig, um sozusagen dieses Stigma abzuräumen. Und dann ist es aber eben genauso wichtig, wie Herr Seiselberg gerade gesagt hat, dass man eben in die Zukunft guckt und dass Martin Schulz eben nicht sich an der Agenda abarbeitet, sondern sagt, okay, wir wollen Bildung kostenlos auf allen Ebenen und wir wollen dieses und jenes für die Leute, damit es wieder sozial gerechter zugeht. Und da er das eben glaubwürdig und eben auch, wie Herr Hinz sagt, so sehr konkret für die Menschen verständlich formuliert, glauben Sie ihm das wieder? Und die SPD bekommt jetzt Menschen zurück, die sagen, der erste Anrufer, Herr Franz, ich habe mir nach der Agenda geschworen, nie wieder SPD, aber jetzt Schulz, glaube ich, dass er wieder glaubwürdig, kompetent für soziale Gerechtigkeit spricht und einsteht.
Wir können ja den Begriff soziale Gerechtigkeit gleich noch mal ein bisschen sezieren, weil das ist ja doch ein sehr wolkiger Begriff. Machen wir gleich. Christa Klonicki aus Burg Stargard, guten
genau,
Abend.
Ja.
Ja, schön, guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Also ich äußere mich nicht oft politisch, aber ich möchte es doch mal tun. Und zwar zur Person von Herrn Schulz kann ich mich nicht äußern, dazu kenne ich ihn zu wenig. Aber diese ganzen vielen Versprechungen, die er da abgibt, finde ich auch alle sehr gut, wenn es nur möglich wäre. Meiner Meinung nach ist, dass die SPD regiert ja auch schon längere Zeit. Und dass nur alle Leute, also die 100% ihn gewählt haben, das ist für mich eigentlich unbegreiflich.
Warum ist das für Sie unbegreiflich?
Ja, warum kann ich gar nicht näher erklären, weil man das einfach, 100% Leute sind nie die Leute einer Meinung, meiner Meinung nach.
Fällt Ihnen ein Versprechen ein, Sie haben das Wort Versprechungen benutzt, Frau Klonicki, fällt Ihnen ein Versprechen ein von Martin Schulz, das Sie spontan so im Kopf haben? Welches Versprechen?
Nee, dazu sind es einfach zu viele.
Fällt Ihnen, ja?
Nee, da habe ich mich nur nicht drauf vorbereitet.
Nee, das aber macht ja nichts. Ja.
Er agiert ja auch schon, als wenn er schon Bundeskanzler wäre. Das finde ich auch komisch.
Mhm. Wir fragen mal den Kommunikationswissenschaftler. Das ist ja interessant, dass man von Versprechungen spricht, aber man hat konkret keine, Herr Hinz. Liegt das daran, dass diese Person etwas verspricht, aber man kann diese Versprechungen nicht mit Inhalten füllen?
Das ist ja der Vorwurf, der ihm wirklich häufig gemacht wird bislang. Man wisse nicht, welche Ansichten er hat. Man sagt, dass er nur auf der Europaebene und auf der kommunalen Ebene Erfahrungen hat. Wenn man sich die Reden der letzten Wochen anhört, finde ich schon, dass man gerade in Bezug auf Bildungspolitik, Arbeitsmarktpolitik, wie ja auch gerade schon gesagt wurde, und auch auf Sicherheitspolitik ganz klare Aussagen trifft, auf die er natürlich im Endeffekt auch festgenagelt werden kann. Insofern finde ich das insgesamt gar nicht so blumig, sondern denke, dass er da schon was zeigt. Und natürlich, was Frau Klonicki gerade gesagt hat, was auch eine große Rolle spielt, diese große Geschlossenheit, die dann dahinter steht, oder beziehungsweise diese 100%, sollen natürlich auch, also die SPD-Delegierten wissen auch, dass sie nach außen zeigen wollen, dass sie geschlossen agieren und dass es keine Flügelkämpfe gibt, auch wenn man natürlich in der SPD immer ein wenig beunruhigt sein kann, wenn zu viel Geschlossenheit innerhalb in einem längeren Zeitraum gezeigt wird. Das ist eher unüblich.
Jörg Seiselberg, der Begriff soziale Gerechtigkeit, jeder von der CDU, CSU würde sagen, wir sind für soziale Gerechtigkeit. Können Sie eine Trendschärfe herstellen zwischen der sozialen Gerechtigkeit der CDU und der SPD?
Ja, was jetzt einzelne Punkte anbelangt, muss ich ja den bislang einzigen konkreten Vorschlag, den Martin Schulz gemacht hat, vielleicht mal anschauen, dieses Arbeitslosengeld Q, das er vorgeschlagen hat als Korrektur halt an der Agenda 2010. Das ist etwas, was die Union nicht mitträgt. Also das könnte man jetzt an vielen kleinen Themen sicherlich durchdeklinieren. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass die SPD für dieses Thema mehr steht, sicherlich dort auch die neue Nähe zu den Gewerkschaften spielt da eine Rolle, die ja auch auf dem Parteitag entsprechend gewürdigt wurde. Also das ist etwas, wo auch die SPD von den Wählern wahrgenommen hat, dass sie eine Partei ist, die dieses Thema engagierter vertritt und ja auch in den Koalitionsverhandlungen, jetzt auch in einer großen Koalition, Stichwort Mindestlohn beispielsweise, zeigt, dass sie diese Themen politisch dann auch eher vertritt.
Herr Koschmiede, das Wort soziale Gerechtigkeit klingt erstmal gerecht und gut, musste aber nicht Butter bei die Fische, um das mal so zu sagen. Und haben Sie schon Butter gehört von Schulz, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht?
Also da würde ich Herrn Hinz auf jeden Fall zustimmen, dass da die Reden in letzter Zeit doch einiges gezeigt haben. Also beispielsweise am Sonntag bei seiner Bewerbungsrede, da hat er Ich fand es sogar beinahe ein bisschen überraschend, konkret schon Dinge gesagt, die man ihm dann eben genau auch später vorhalten kann. Also beispielsweise gleicher Lohn für gleiche Arbeit, was sowohl für Frauen und Männer als auch für Menschen im gleichen Betrieb, also Fest, also Stammbelegschaft und Leiharbeit, als auch in Ost und West. Bildung hatte ich gerade schon gesagt, also dass es beispielsweise irgendwie in das Bildung, Kita, aber auch Uni und die Meisterausbildung und so weiter, dass das alles gebührenfrei sein soll.
Aber das sagen die anderen doch auch. Das sagen doch die anderen auch.
Nein, nein, nein. Also das sind schon Sachen, die...
Ich mach's mal ein bisschen schärfer. Müsste man nicht, wenn man über soziale Gerechtigkeit spricht, müsste man auch nicht sagen, wir müssen über eine andere Umverteilung reden, wir müssen an die Reichensteuer ran? Oder ist das eine zu bittere Pille, Herr Koschmider?
Also das ist auf jeden Fall was man Schulz im Moment vorwerfen kann, dass er noch nicht über die Finanzierung gesprochen hat, dass er nur sehr vage sagt, es gibt irgendwie Leute, die sind zu reich, das ist nicht gut und so für die Gesellschaft, für den Zusammenhalt, aber dass er das noch nicht konkret macht. Aber das ist ja sozusagen schon der zweite Schritt und der erste Schritt war ja noch, dass wir darüber diskutiert haben, er würde nicht genug konkrete Vorschläge für mehr soziale Gerechtigkeit machen. Jetzt der zweite Schritt, er sagt vielleicht noch nicht genau, wie er das finanzieren will. Das stimmt. Ich würde da zwei Sachen sagen. Erstens, die SPD hat eben ihr Wahlprogramm noch nicht vorgelegt und es geht ja, das sagte vorhin ja auch irgendwie eine Hörerin, es geht ja nicht, dass er sozusagen alleine festlegt, wo die Partei hingeht, sondern es ist ja eine Sache der Partei. Und das Zweite ist, die Erfahrung aus dem letzten Bundestagswahlkampf, wo die Grünen sehr, sehr konkret gesagt haben, wir wollen die Steuern erhöhen für bestimmte Gruppen, haben es genau aufgeschlüsselt, haben dann gesagt, was sie mit dem Geld machen wollen. Und das Ergebnis war nicht, dass die Grünen irgendwie gelobt worden sind für ihre konkreten Aussagen, sondern das Ergebnis war, dass die Grünen vorgerechnet bekommen haben, irgendwie von einzelnen Medien irgendwie im Interview dann, wir haben aber ausgerechnet, dass ein vierköpfiger Familienvater, wenn er irgendwie am Wochenende arbeitet und Zuschlag für Nacht bekommt, so dann muss er 4 Mark mehr Steuern bezahlen. Und darauf hat sich sozusagen die Diskussion sehr stark versteift und die Grünen wurden nicht gefragt, was sie mit dem Geld dann irgendwie anfangen wollen. Mhm. Und die Grünen haben ein sehr schlechtes Wahlergebnis bekommen. Mhm. Und daraus haben sozusagen die Parteien jetzt ein bisschen gelernt und sagen, gut, dann bleiben wir eben so vage wie Angela Merkel, die im letzten Wahlkampf gesagt hat, sie kennen mich, das war ihr Programm und sie hat damit souverän gewonnen. Und ich glaube, auch deswegen fährt Schulz oder fährt die SPD jetzt diese Linie.
Roland Schmidt aus Aurich. Guten Abend, Herr Schmidt.
Guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ja, also ich denke, dass Martin Schulz endlich mal wirklich eine Alternative zu Angela Merkel darstellt. Ich denke nur, Sie fragten öfter danach der Glaubhaftigkeit oder Glaubwürdigkeit von Herrn Schulz. Ich denke, wenn Angela Merkel sich hinstellt und bei dem letzten Herausforderer Steinbrück behauptet, die Pkw-Mauer wird es mit mir nicht geben, oder die Atomkraftwerke sind sicher oder was sie da auch immer haben wollen, so denke ich doch nicht, dass Herr Schulz ein Glaubwürdigkeitsproblem hat, sondern eher seine die amtierende Bundeskanzlerin auch, was die Finanzierung der Wohltaten, die er verspricht, angeht. So hat er ganz konkret gesagt, dass es wahrscheinlich mit ihm, so wie ich ihn jedenfalls verstanden habe, keine Erhöhung des Wehretats gibt. Dann Frau Merkel im blinden Gehorsam, voraus seinem Gehorsam jetzt ja schon zugesichert hat, mindestens 2% des Bruttosozialprodukts dafür aufwenden zu wollen. Also da sind schon, denke ich, auch wirklich Sachen benannt worden. Ob es nun um den Sozialabbau geht in unserem Staat. Ich selber habe Verwandte, die Hartz IV beziehen und so weiter und so fort. Die leben wirklich nicht in Saus und Braus. Ich kenne Menschen, die von Mindestlohn leben müssen. Das ist mehr als zu wenig, zumindest auch im Hinblick auf die Renten. Und wenn Herr Schulz da was nachbessern will und auch was verbessern will, gerade auch für diese Menschen, so ist das allerhöchste Zeit. Das hat Frau Merkel in 12 Jahren nicht geschafft. Oder wie lange ist sie jetzt dran? Ich weiß es gar nicht genau. Aber sie ist zu lang dran aus meiner Sicht.
Herr Schmidt, Sie haben zu Beginn gesagt, es ist eine Alternative zu Merkel. Der letzte Satz war, sie ist zu lang dran. Ist es auch eine gewisse Merkel-Sättigung, die dazu führen kann, dass Schulz gewinnen könnte, aus Ihrer Sicht?
Natürlich, ich hoffe das schon und ich hoffe auch, dass man sich daran erinnert, dass es unter Helmut Kohl einen Spitzensteuersatz von 56% gab und dass da auch kein Reicher verhungert ist. Ne? Ich denke, dass all diese Dinge auch benannt werden müssten, wenn man sich über Herrn Schulz und dessen Glaubwürdigkeit unterhält.
Mhm. Herr Hinze, Sie sind ja Kommunikationswissenschaftler und Politikwissenschaftler in der Runde. Welche Rolle spielt die lange Dauer, die lange Dauer der Kanzlerin im Sinne von, es gibt eine gewisse Sättigung, man möchte mal was anderes auf dem Teller?
Ja.
Ich denke, es kommt oder hängt in erster Linie gar nicht von der langen Dauer von Frau Merkel ab, dass Schulz oder dass die SPD so aufgeholt hat, weil das hat sie ja vorher unter Gabriel auch nicht. Es ist allerdings natürlich schon zu sehen, dass Merkel sehr viel von dem, was sie abarbeiten wollte und was sie machen wollte, auch gemacht hat. Und dass ein bisschen die Perspektive fehlt, dass die Vision fehlt, die Idee fehlt, was möchte sie in den nächsten 4 Jahren machen. Und ich denke, das ist was die CDU in den nächsten Monaten ganz klar in den Vordergrund stellen muss, wenn sie den Abstand zur SPD wieder, oder beziehungsweise wenn sie wieder stärker werden möchte als die SPD. Und aber von einer Merkel-Sättigung, denke ich, kann man ja von zwei Seiten reden. Also entweder gibt es die von den Bürgern, dass sie sagen, gut, sie bietet uns nichts mehr an. Man kann aber auch davon reden, ob sie vielleicht selber keine Agenda mehr hat, vielleicht auch amtsmüde geworden ist, auch wenn ich das ihr nicht unterstellen möchte. Aber sie hat relativ viele Themen abgearbeitet und man fragt sich schon, was soll da jetzt kommen?
Hm. Herr Koschmider, das Wort amtsmüde als Politologe, haben Sie das Gefühl, dass die Kanzlerin amtsmüde ist oder ist das nur herbeiinterpretiert aufgrund irgendwelcher Bilder?
Ich glaube, es ist einfach ihre Strategie und war auch in der Vergangenheit ihre Strategie, dass sie Dinge wie jetzt den Schulz-Hype, wie auch andere Dinge einfach erstmal aussitzt, dass sie abwartet, dass sie sich selten ja an die Spitze einer Bewegung gesetzt hat, sondern immer erstmal guckt, wohin geht denn die Mehrheit. Ich glaube, das Problem, also Hens hat ja gerade richtig gesagt, jetzt müsste sozusagen eigentlich die CDU antworten und müsste sozusagen ihre Vision von, wie sollen die nächsten 4 Jahre aussehen, vorstellen. Und das Problem ist, dass, also jetzt unabhängig davon, ob die diese Vision haben oder ob sie jetzt daran arbeiten und ob die uns gefällt, aber es passt nicht zu Angela Merkel. Also ihr Image ist ja nicht das einer großen Visionärin, die eine große Rede hält über die Zukunft Deutschlands oder der Europäischen Union, sondern sie ist so die irgendwie verwaltet, nicht in einem negativen Sinne, sondern okay, Probleme, die auftauchen, werden gelöst und es bringt uns nichts, große Visionen irgendwie zu haben, denn wir wissen eh nicht, was in den nächsten Jahren passiert und alles, was so auftreten kann, da vertrauen wir ihr, dass sie das ordentlich macht. Das ist das Image, was sie hat und mit dem sie sehr erfolgreich war. Und wenn sie jetzt sozusagen zu radikal an diesem Image dreht und plötzlich irgendwie als große Visionärin auftritt, dann könnte sie ihre Glaubwürdigkeit, die sie ja auch immer noch hat und die auch ein wichtiges Fund von ihr ist und sein wird im Wahlkampf, die könnte sie aufs Spiel setzen, wenn sie sozusagen völlig unauthentisch jetzt mit einer großen Vision und auch plötzlich so redet wie Schulz oder irgendwie daherkäme.
Jörg Seisterberg, woher kommt eigentlich das Wort Müdigkeit im Zusammenhang mit Angela Merkel? Beruft sich das nur auf dieses Bild, wo sie mit Seehofer zusammensitzt und sie beide dokumentieren, wir gehen zusammen in den Wahlkampf, was wahrlich nicht gerade sprühend ist?
Nicht nur, aber das drückte sicherlich am plakativsten aus. Ich habe sowohl Angela Merkel auf dem Parteitag in Essen bei der CDU erlebt, als jetzt auch Martin Schulz hier in Berlin. Und der Unterschied könnte größer nicht sein. Auf der einen Seite eine Frau, die ausstrahlt, ich trete nochmal an, aber ich trete vor allen Dingen an aus Pflichtbewusstsein. Auf der anderen Seite ein Mann, der aus jeder Pore sprüht, ich will's, ich will dort rein ins Kanzleramt, der Frische transportiert und auf der anderen Seite auch eine Partei bei der Kanzlerin, die zerstritten ist. Die Kontroverse mit der CSU wabert nach wie vor. Die SPD auf der anderen Seite geschlossen wie noch nie. Und das ist im Gesamtbild etwas, was sicherlich, wenn man jetzt auf Merkel schaut, als Müdigkeit bezeichnen kann. Es ist so ein bisschen was, ich muss es nochmal, ich tue es, weil Deutschland in einer schweren Zeit ist, wir keine Alternativen in der Union haben, aber das ist nichts, was die Leute mitreißen kann. Auf der anderen Seite die Person Schulz, die genau das verkörpert.
Gerd Clausen aus Bremen, guten Abend, Herr Clausen.
Ja, guten Abend in die Runde. Der 100%-Mann. Ja, der Herr Schulz, wäre er in der AfD, ich glaube, die Medien hätten ihn längst als Populisten entlarvt und zerpflückt.
Was ist an Martin Schulz aus Ihrer Sicht populistisch?
Populistisch, ja, bislang heiße Luft. Die ersten Tage, wo er im Amt war, wollte er für die Demokratie kämpfen und sah die Sozialdemokraten breit aufgestellt hinter sich. Ja, das ist ja, was ist denn der Inhalt? Ist jemand gegen Demokratie eigentlich eher? Nein. Aber er ist ja nun mal Sozialdemokrat Und zum Beispiel die Bild-Zeitung schreibt seit Wochen auf ihrer Homepage 6 Gründe, warum Martin Schulz eine gute Wahl ist. 6 Wochen wird nicht verändert. Also die Medien scheinen ja hinter ihm zu stehen und die haben ja nur Millionen Klicks pro Tag.
Herr Klaus, wir machen hier mal einen Schnitt, weil ich möchte heute Abend keine Medien schelte, denn Sie haben die Möglichkeit, auf die Frage zu antworten. Ja. Wofür steht Martin Schulz, Herr Klaus, in Ihrer Meinung nach? Wofür steht
er? Bislang ist es noch nicht konkret und das sagt er ja auch, das wird erst auf dem Parteitag schlossen. Okay, er hat dieses heiße Eisen, was die sozialdemokratischen Wähler arg verstimmt hat. Hartz IV wenigstens angesprochen, wenn man Fehler macht, muss man sie auch korrigieren können, wenn man merkt, das läuft irgendwie in die falsche Richtung. Das ist, glaube ich, ein Teil seines Erfolges bislang. Andererseits, es zeigt auch, wie unbeliebt und unglaubwürdig der Herr Gabriel in Wirklichkeit war. Den Sozialdemokraten fällt, glaube ich, ein Stein vom Herzen. Er hätte es nicht geschafft.
Herr Klausen, was wollen Sie sagen?
Ja.
Was ist Ihr Votum?
Populistische Forderung. Zum Beispiel diese Forderung, mehr Geld für die hart arbeitenden Menschen. Ja, wie will er das machen? Das hat Robin Hood auch schon gefordert. Es klingt alles gut, was er fordert. Und da liegt das hohe Enttäuschungspotenzial. Es wurde von Vorrednern auch schon angesprochen. Stellen wir uns vor, er gewinnt die Wahl, wird Bundeskanzler. Was wird er von den Versprechen einlösen können?
Gut, das wissen wir nicht, Herr Klausen, aber hinter dem, was Sie formulieren, steckt die alte Frage, wie sehr kann man einem Politiker vor der Wahl trauen und was passiert nach der Wahl?
Ja, ich
würde gerne unseren Kommunikationsexperten dazu fragen, Herr Hinz, kann jemand vor der Wahl so glaubwürdig auftreten, dass man ihm so glaubt, das wird er auch nach der Wahl tun?
Es hängt natürlich in erster Linie davon ab, in welcher Koalition und in welchen Zwängen ein Politiker dann drin ist. Das ist natürlich dann auch das Argument, was Politiker dann für gewöhnlich bringen. Oder wie es Müntefering mal gesagt hat, er möchte nicht daran gemessen werden, was er im Wahlkampf gesagt hat. Es ist schwierig. Aber man kann natürlich sagen, es stimmt, er muss liefern. Insofern stimmt es schon, dass das bisher relativ blumig, relativ unkonkret ist, was Schulz sagt. Er kann es aber jetzt auch nicht beweisen. Das ist das Problem. Und zum Vorwurf des Populismus, was man vielleicht sagen kann, ist, dass er vereinfacht, dass er es sehr einfach darstellt. Er möchte natürlich auch gehört werden und mit einfachen Sätzen und mit der Sprache der Leute, wie er es ja auch selber sagt, kommt er eher an, als wenn er sich konkreter oder als wenn er sich in einem größeren Kontext äußert. Aber als Populismus, denke ich, ist es nicht, wenn man sich im Moment anguckt, was sonst als Populismus zu verstehen ist, ist da doch schon eine ganz klare Grenze dazu.
Wie tritt er denn im Internet auf, in diesen sozialen Netzwerken? Ist da was von Populismus zu lesen und zu sehen?
Da ist zumindest die Vereinfachung noch mal stärker. Also es menschelt sehr bei seiner Kommunikation. Er ist sehr aktiv vor allem. Aber das ist auch was ihm eine große Glaubwürdigkeit verschafft, gerade bei den jungen Wählern. Das haben wir ja auch jetzt in der letzten Wahlumfrage gesehen, dass die SPD da sehr stark gewonnen hat. Schulz ist auf verschiedenen Plattformen aktiv. Er hat seit er quasi Ende Januar oder als Kanzlerkandidat ausgerufen wurde, hat er enorm dazu gewonnen an Unterstützern. Und die tragen ja auch die Kommunikation von ihm weiter. Und die Kommunikation, die er da führt, lässt sich auch nicht unbedingt von dem trennen, was außerhalb der Online-Welt passiert, weil sich das gegenseitig bedingt. Wir reden ja jetzt auch über die Online-Welt. Insofern kann man das gar nicht ganz alleine sehen, weil es rüberschwappt auf die traditionellen Medien.
Sind Unterstützer Menschen, die geliked haben oder die in anderer Art und Weise irgendwas gepostet haben? Sind das Unterstützer?
Es sind in erster Linie ist es das Liken, was natürlich eine sehr niedrigschwellige Form der Unterstützung ist und was erstmal nur anzeigt, ich stimme dem Politiker zu, stimme vielleicht der Partei zu und möchte das auch nach außen zeigen. Und das wird sicherlich im Wahlkampf auch noch mehr werden, wenn es polarisiert, wenn es wirklich darum geht, ich wähle CDU oder ich wähle SPD und ich möchte mich auch in meinem Freundeskreis positionieren und nicht nur vielleicht eine Seite liken, sondern auch Videos weiterverbreiten, dass sich Inhalte viral in den einzelnen Kreisen weiterverbreiten, kann schon auch zumindest einen gewissen Effekt auf den Wahlkampf haben.
Herr Koschmider, wenn wir das Wort Unterstützer hören, ich nehme ein anderes Wort, nämlich Wähler. Wen kann denn Schröder eigentlich aus anderen Teichen noch fischen? Wen kann er gewinnen, der heute noch nicht die SPD wählt? Schulz.
Sie meinen Schulz.
Ich meine ja. Schulz. Genau. Meine Regie ist auch sehr aufmerksam. Schulz, ja, ich meine natürlich Schulz, ja. Schröder ist Vergangenheit. Also wo kann Schulz fischen? Sehr schön.
Also natürlich wird er versuchen, Leute von, also Wählerinnen von allen anderen Parteien und Nichtwähler und so anzusprechen. Aber es gibt natürlich ein paar Gruppen, die sich besonders eignen. Das sind einmal die Wählerinnen, die die SPD in den letzten 10, 15 Jahren verloren hat, insbesondere wegen des Themas soziale Gerechtigkeit, wegen der Agenda, die eventuell zur Linkspartei gegangen sind, die eventuell auch zur AfD gegangen sind in den letzten Jahren oder die eben ganz massenhaft, also in millionenfach dann zu Hause geblieben sind, weil sie gesagt haben, die SPD, der vertraue ich nicht mehr, was das Thema soziale Gerechtigkeit angeht. Und da will und wird Schulz ansetzen. Darf ich noch drei kurze Punkte zu dem letzten Anrufer?
Wenn Sie das Wort kurz beherzigen, ja.
Ich würde erstens, die Medien hat mir so nicht gefallen, dass ich dazu kurz was, und zwar also beispielsweise, wenn Sie eine konservative Zeitung aus Frankfurt, die ich jetzt zu Werbezwecken nicht nenne, sich angucken, die berichtet beispielsweise sehr, sehr kritisch über Schulz und über den Parteitag am Wochenende. Also es gibt in Deutschland eine breite und pluralistische Medienlandschaft, die unterschiedlich berichtet. Ich denke auch, dass der Begriff Populismus, zweiter Punkt, den Parteien vorbehalten oder Parteien und Politikerinnen vorbehalten bleiben soll, die beispielsweise davon sprechen, irgendwie, dass es ein homogenes Volk gibt, was genau ein Interesse hat und die damit irgendwie die Demokratie ablehnen und nicht für jemanden, der vielleicht manchmal etwas vereinfacht irgendwie was darstellt, der versucht irgendwie die Sprache des Volkes zu sprechen oder der irgendwie auf Twitter nur 140 Zeichen zur Verfügung hat und deswegen vereinfacht. Und der dritte Punkt, der jetzt sich durch einige der Anruferinnen gezogen hat, Kompromisse. Und er wird ja später nicht alles halten können, was er verspricht. Und die Leute werden enttäuscht sein und so. Ich glaube ja, dass der Kompromiss eine der besten Erfindungen der Menschheit ist seit irgendwie dem Rat oder so. Und dass, wenn Martin Schulz oder die SPD nicht die absolute Mehrheit bekommt, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, dass es dann doch gut ist, dass nicht die sich so lange im Bundestag prügeln, bis einer irgendwie übrig bleibt und sagt, ich setze jetzt alles um, was ich versprochen habe, sondern dass sich eben verschiedene Interessengruppen, also Politikerinnen, die die Interessen unterschiedlicher Leute vertreten, sich einigen und sagen, gut, ein bisschen von dem, was du willst, ein bisschen von dem, was ich will und dann machen wir irgendwie friedlich weiter und schließen einen Kompromiss und regieren zusammen. Das ist doch eigentlich ein Fortschritt und eine große Errungenschaft in der Demokratie.
Britta Weber aus Oldenburg. Guten Abend, Frau Weber.
Guten Abend. Also ich kann eigentlich nur sagen, ich finde den Herrn Schulz toll. Es sind schon viele Sachen genannt worden, eben dass er von unten kommt, dass er authentisch ist. Und ich finde, ganz abgesehen davon, dass ich keine CDU-Wählerin bin, finde ich einfach, dass die Frau Merkel ganz fürchterlich langweilig ist. Und ich finde sie manchmal auch ein bisschen zu lasch. Und was mir an Herrn Schulz gefällt, ist, also ich bin gebürtige Hessin und bei uns sagt man, der lässt sich die Wurst nicht vom Brot ziehen. Also der lässt sich nichts gefallen. Und der haut auch mal auf den Tisch und sagt ganz deutlich, was er will und was er nicht will. Und das gefällt mir. Und was ich auch finde, was der SPD gut tun würde, ist, ich hatte manchmal so das Gefühl, dass der Herr Gabriel, bevor der Wahlkampf so richtig losging, doch manchmal ein bisschen arg nah bei der Frau Merkel stand. Also das vermischte sich manchmal so ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, sie rutscht so weit nach links und er dann so ein bisschen nach rechts und das war dann so ein Kuddelmuddel. Und ich finde, dass es der SPD wahnsinnig gut tun würde, wenn die sich mal richtig mal wieder positionieren würden. Und ich glaube, das ist auch so das Phänomen an dem Herrn Schulz, dass der jetzt so von seiner eigenen Partei, also mit 100% im wahrsten Sinne des Wortes, so hochgejubelt wird. Ich hätte jetzt nur ein bisschen Angst auch davor, aber das ging auch schon bei anderen Hörern in die Richtung, was passiert, wenn der das nicht alles umsetzen kann? Also wird er dann nicht vielleicht von seiner eigenen Partei vielleicht auch ein bisschen harsch kritisiert, wenn er die Erwartungen der Partei nicht erfüllt? Ne? Also für die SPD hängt ja auch eine Menge dran.
Frau Weber, das wissen wir nicht.
Langsam auch mal die Frau Merkel weg.
Aber
ne?
wer, also Wer 100% bekommen hat, der kann eigentlich nur weniger kriegen in der Zukunft, aber das wissen wir nicht. Aber Frau Weber, Sie haben einen Unterstützer, Sebastian Kurs aus Brelo. Er hat uns geschrieben, Frau Merkel hat viel geleistet und erreicht, aber wir, die Bürger, erwarten nun auch endlich jemanden, der mal klare Kante zeigt, die deutlich mal Nein sagt oder der deutlich mal Nein sagt und auf den Tisch haut. Leider ist Frau Merkel gefühlt zu weich im Auftreten. Ist das das, was Sie meinten, Frau Weber?
Ja, genau, das
genau.
ist das.
Wir können also ich ja denke mal, auch, also ja, vielleicht klären
dieser,
wir mal, können wir
Punkt
das mal.
Erdogan, ne? Also mal einfach auf den Tisch schauen und sagen, Junge, so geht das nicht. Ne?
Gut, darüber haben wir gesprochen im Vergleich zum niederländischen Ministerpräsidenten. Aber ich würde gerne mal Herrn Hinz fragen, woher rührt diese Sehnsucht oder wann taucht die Sehnsucht bei Wählern auf? Jetzt brauchen wir mal eine klare Kante.
Das taucht vor allem dann auf, wenn es das lange nicht gegeben hat. Und das ist ja das, was Merkel schon seit jeher vorgeworfen wird, dass sie sich nicht konkret äußert, dass sie nicht diese klare Kante zeigt. Und Schulz wird als Kümmerer wahrgenommen. Er wird als jemand wahrgenommen, der ganz offen sagt, was er, wozu er steht. Und er wird gerade im Punkt Europapolitik sieht man das als überzeugter Europäer, was eigentlich interessant ist, dass er das sehr glaubwürdig vertreten kann, obwohl es auch in Deutschland in Teilen eine gewisse EU-Skepsis gibt, strahlt das nicht auf ihn ab. Er kann das sagen, was er sagen möchte und kommt damit gut an. Die Gefahr, die ich dabei sehe, ist dadurch, dass die SPD quasi den Wahlkampf schon ein halbes Jahr vor der Wahl so auf die Person Schulz ausrichtet, kann sie davon nur noch schwierig abweichen. Das kann sich irgendwann natürlich äußern, dass es irgendwann einen Überdruss an Schulz gibt und es dann mehr auf Inhalte gehen sollte. Und das kann letztendlich dann zu einem Nachteil werden, wenn man dann sieht, okay, es hängt alles komplett an Schulz. Mhm.
Das ist das Stichwort, was Jörg Seiselberg vorhin erwähnt hat, nämlich die Frische. Und zum Schluss dieser Sendung würde ich gerne mit Ihnen besprechen, wie lange Sie eigentlich das Frischhaltedatum gewähren würden für Martin Schulz. Jörg Seiselberg, wo sehen Sie die Gefahr, dass diese Frische eventuell verloren geht?
Mal schauen, vielleicht schon am nächsten Sonntag um 18 Uhr. Das ist die erste Hürde, die er überspringen muss, die Saarlandwahl. Wenn dort die Realität der Zahlen zurückbleibt hinter dem, was jetzt in den Umfragen für die SPD vorhergesagt wird, dann könnte das einen ersten Rückschlag für Schulz und den Schulz-Hype sein. Das andere wird schlicht und einfach die Frage sein, wie die SPD jetzt in der Tat mit ihrem Programm umgeht, ob sie mit diesem Programm die Hoffnungen unterfüttern kann, die Schulz geweckt hat. Ich denke, da ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt die nächsten Wochen. Die SPD hat das ganze Jahr auf Ende Juni geschoben, was so ein bisschen zeigt, dass man die Programmdebatte ein bisschen noch weiter nach hinten haben will und man in nächster Zeit weiter ausschließlich oder zuvorderst auf die Person Schulz setzt.
Herr Koschmider, was denken Sie zum Thema Frische? Hält Schulz das durch bis zur Wahl, dieses Level zu halten?
Nein, das glaube ich nicht. Also so ein Hype ist meistens eher kurzfristiger und trägt nicht noch das halbe Jahr bis zur Wahl. Aber ich würde vermutlich im Gegensatz zu dem, was jetzt so in der Sendung diskutiert wurde, sagen wollen, es ist gar nicht so ausschließlich auf Schulz der Wahlkampf oder die aktuelle Ausrichtung, sondern im Zuge des Fokuses auf Schulz hat die SPD es sehr klug geschafft, Themen zu setzen. Also dass wir jetzt Schulz mit sozialer Gerechtigkeit verbinden und so viel über soziale Gerechtigkeit sprechen, hängt ja damit zusammen, dass Schulz, aber auch die SPD, die Themen, über die vielleicht vor 2 Monaten noch sehr stark geredet wurde, also Integration, innere Sicherheit, Terrorismus und so, dass die ins relativ zurückgedrängt worden sind und wir eben dieses Thema soziale Gerechtigkeit ansprechen,
aber die
in
Themen,
ganz vielen Sendungen und so weiter.
Die anderen
und das
Themen
ist für die SPD... Das ist für die SPD eben enorm wichtig.
Aber die anderen Themen müssten auch noch kommen, ne? Innere Sicherheit.
Also ich meine, also die Frage ist ja, trägt Schulz bis zu den Wahlen? Und ich glaube, nein, er als Person nicht. Mhm. Aber das, was er der SPD jetzt gibt, ist sozusagen, dass die SPD die momentane Aufmerksamkeit nutzt, um wieder ihre Themen zu setzen und um dann sozusagen auch unabhängig vom Schulz-Hype über ihre Themen, also hoffentlich aus Sicht der SPD sozusagen dann eben erfolgreich bis zum Wahltag sein kann, weil ich nicht glaube, dass der Schulz-Hype allein so lange trägt.
Herr Hinz, vielleicht schaffen Sie es ja in Twitter-Länge. Was glauben Sie, wie lange hält diese Frische an? Oder der Hype, wie das genannt wurde von Herrn Korschmieder?
Sie kann erstmal noch anhalten und dann stärker werden, womöglich nach der NRW-Wahl als früheres Stammland der SPD, dass das auf jeden Fall nochmal Auftrieb geben kann für den Bund und dann wird es auf jeden Fall spannend.
Es wird spannend. Das ist ein schöner Schlusssatz für diese Sendung. Vielen Dank in die Runde. Wir sprachen heute Abend über den sogenannten 100%-Mann. Wofür steht Martin Schulz? Das war die Frage. Vielen Dank für die zahlreichen kritischen Anruferinnen und Anrufer. Worüber wir morgen reden, sage ich Ihnen gleich. Diese Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. »60 Jahre römische Verträge«, nun werden Sie sagen, was sind denn die römischen Verträge? Die römischen Verträge sind, wenn man so will, die Keimzelle der Europäischen Union. Wenn Sie mehr wissen wollen, wir reden morgen darüber und knüpfen die Frage an, welches Europa hat denn Zukunft oder wie muss das Europa der Zukunft sein? Darüber reden wir morgen. Sie können sofort schreiben, ndr.de/redezeit. Oder Sie rufen uns morgen an, 20.30 Uhr, und dann reden wir über die Frage, welches Europa hat eine Zukunft? Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bohmann. Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.